Ja, ganz herzlichen Dank. Ich weiß nicht, wem von euch bewusst ist, dass wir uns hier auf historischem Boden bewegen. In diesem Saal hat Pastor Heinrich Kemner, der vielen sicherlich ein Begriff ist, der wirklich hier in Norddeutschland und darüber hinaus Kirchengeschichte geschrieben hat, seine Bibelarbeiten in der Regel während der Woche vormittags gehalten für das Werk. Auch wir als Studenten waren in der Regel dabei. Hier in Predigen konnte man Hebräikum, Gräkum und ein Einführungssemester belegen. Nur damals war der Raum andersherum gestellt. Also Kemner saß immer da vorne und wir schauten von hier aus auf ihn und zu ihm auf, muss man auch sagen. Und ich durfte hier sein 1981, da war ich so um die 20. Und damals wäre nicht absehbar gewesen, auch nicht annähernd absehbar gewesen, dass wir 45 Jahre später, unglaublich, dass wir 45 Jahre später das Thema verhandeln müssten, was mir heute aufgetragen ist. Und daran sieht man, welche epochalen Umbrüche es doch in diesem verhältnismäßig kurzen Zeitraum gegeben hat. Das fordert uns heraus und es ist kein Wunder, dass wir uns davon manchmal erschlagen fühlen. Aber unser Herr überblickt die gesamte Geschichte und er hat für jede Situation seiner Gemeinde eine Wegstrecke vorgesehen, die er führt, die er begleitet. Und auch dafür galt, was er seinen Jüngern gesagt hat in Matthäus 10 und was gewissermaßen als Motto über meinen Vortrag gestellt wurde, Matthäus 10, Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Die Stellung der Christen inmitten einer zivilreligiösen Gesellschaft. Und diese zivilreligiöse Gesellschaft, die wäre eben zu Kemners Zeiten 1980, 81 so nicht ansatzweise denkbar gewesen. Und deswegen ist es unsere große Aufgabe, zu verstehen, was hier eigentlich geschieht. Viele von Ihnen und von euch sind ja auch regelmäßig dabei, diese Zusammenhänge zu analysieren. Und wir haben auch den Auftrag unseres Herrn dazu, wie Paulus das sagt in 2. Korinther 10, Vers 5, wir nehmen gefangen jeden Gedanken unter den Gehorsam gegenüber Christus. Das ist unsere Aufgabe, gründlich zu denken, genau zu analysieren. Und ein gutes Vorbild geben uns dabei die Söhne Isaschars aus 1. Chronik 12, 33. Die Söhne Isaschars hatten Einblick in ihre Zeiten und wussten deshalb, was Israel tun musste. Das ist unser Auftrag, Einblick in die Zeiten immer wieder zu gewinnen, immer wieder neu zu gewinnen. Angesichts der Umbrüche werden die Halbwertzeiten dieser Einsichten immer kürzer. Und dabei alles gefangen zu nehmen unter den Gehorsam gegenüber Christus. Und ich möchte einen kleinen Beitrag mit diesem Vortrag dazu leisten und danke nochmal für das Thema. Gleich zu Beginn des Jahres wurden uns zwei Anschauungsbeispiele, wurden uns zwei Anschauungsbeispiele vor Augen geführt, die unser Thema metaphorisch gewissermaßen abbilden, die es zeigen, worum es hier geht. Das eine war dieses eigentümliche Interview, was der Verkehrspräsident des ADAC gegeben hat, Gerd Hillebrand, in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Darin sprach sich wohlgemerkt der Vertreter einer Organisation, die sich für Autofahrer und deren Interessen einsetzt, für höhere Benzin- und Dieselpreise aus. Und er begründete das mit den Klimaschutzzielen und dem CO2-Preis. Der ADAC halte die CO2-Bepreisung für ein richtiges Instrument und es brauche den Anreiz für den Umstieg auf klimaschonende Alternativen, sagt einer der Präsidenten des großen, möglicherweise größten Automobilvereins in Deutschland. Das war das erste Beispiel. Kurz zuvor schon hatten diejenigen, die sich gerne hineinhören in das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, das ja als das Kulturereignis des Jahres jeweils gilt, schon mitbekommen, dass erstmals Yannick Nézet-Séguin am Pult stand. Neuling bei diesem Neujahrskonzert, bekennender Vertreter der Wokeness. Und auf der Webseite des Bayerischen Rundfunks war zu lesen, in einem ersten Kommentar zu diesem Neujahrskonzert, meines Wissens wurde der noch am Neujahrstag selbst veröffentlicht, und schließlich ist Nézet-Séguin auch der erste offen queere Neujahrsdirigent mit dem Ehemann im Publikum. Und der Bayerische Rundfunk fügt hinzu, das alles tut musikalisch natürlich nicht zur Sache, aber es ist bei einem so symbolisch so aufgeladenen und zugleich nach Symbolen so sehr verlangenden Termin wie diesen sehr wohl von Interesse. Und in dieser Bewertung kann man dem Bayerischen Rundfunk, was selten genug geschieht, nur zustimmen. Es ist ein symbolischer Akt gewesen. Also, ich denke, damit haben wir zwei Beispiele, was den beiden gemeinsam ist. Auf den ersten Blick scheinen die ja nichts miteinander zu tun zu haben. Also was der ADAC zur Klimapolitik sagt und wie die Villa Philharmonica ihr Neujahrskonzert besetzen. Aber beide Vorgänge wären so ohne unser Thema, nämlich ohne die Zivilreligion, nicht denkbar. Beide opfern derselben Religion. Und ich möchte noch ein drittes Beispiel hinzufügen, das uns noch mal näher kommt hier. Und das sind die aggressiven Dokumentationen über das Wirken christlicher Organisationen in Deutschland. Der WDR am 11.12., viele haben das mitbekommen, diese Sendung von Monitor, radikale Christen in Deutschland, Kreuzzug von rechts. Und dann zum anderen, da gibt es einen ganz interessanten Kommentar von Matthias von Gersdorf dazu. Man muss und wird dem nicht in allem zustimmen, was er sagt, aber man kann dort die Diskussion nachverfolgen, die dort hier inhaltlich zu führen ist. Und fast zeitgleich, also dieser Monitor kam am 11.12., 5 Tage später, oh Zufall, brachte dann der Bayerische Rundfunk eine ähnliche Sendung unter der Überschrift Die hippen Missionare mit Jesus gegen die Freiheit? Fragezeichen. Sie füllen Messe halt mit Popmusik und perfekt inszenierten Bühnenshows und so weiter. Und dann wird aber gesagt, sie verbreiten schlimm genug ein so konservatives Menschenbild dabei, dass diese christlichen Organisationen zur Gefahr für die Freiheit werden. Nun ist vieles von dem, was in diesen beiden Dokus dargestellt wird, über die hippen Missionare und über diesen Kreuzzug von rechts, vieles von dem, was dort dargestellt wird von der christlichen Szene, würden wir auch kritisieren, aber mit anderen Gründen. Wir hätten sicherlich theologisch dazu viele, viele Anfragen zu stellen, auch zu Johannes Hartl und anderen. Aber das ist nicht der Punkt, um den es mir hier geht. Das Problem wäre nicht, wenn die sich kritisch damit auseinandersetzen, sondern das Problem besteht darin, dass die es kriminalisieren und dass sie nicht theologische Fragen stellen, sondern dass sie es für unerträglich und nahezu staatsgefährdend halten, dass hier klassische, ethische, christliche Positionen vertreten werden. Drei Beispiele: das Neujahrskonzert, das Interview dieses ADAC-Präsidenten und die Dokumentationen im Bayerischen Rundfunk. Alles sehr, sehr nahe beieinander. Und das zeigt nur, wie viele weitere Beispiele wir dazu anführen könnten. Und alle verbunden durch dieses Band dessen, was wir heute Nachmittag unter dem Thema Zivilreligion verhandeln müssen. Das ein Hoffnungszeichen ist vielleicht, dass Hillebrand jetzt Anfang Februar zurücktreten musste, weil es zu viele Proteste gab. Das war doch sehr ermutigend, dass die ADAC-Mitglieder das nicht alle einfach nur hingenommen haben. Und ich bin ein bisschen stolz darauf, dass ich auch zu diesen zigtausend gehören darf, die Hillebrand mitgekippt haben. So, und wer daran interessiert ist, zu welchem anderen Anbieter man gehen kann, der kann mich ja hinterher gerne dazu befragen. Wir müssen jetzt also die Karriere dieses Konzeptes der Zivilreligion zu verstehen versuchen. Und wir beginnen mit Definitionen. Zivilreligionen. Zunächst mal kommt es natürlich von dem lateinischen Begriff civis. Civis heißt zunächst mal Bürger und civilis wäre bürgerlich. Zivil beschreibt, so kennen wir es ursprünglich, eigentlich den Gegensatz zum Militärischen. Also wenn jemand im Krieg zivile Ziele angreift oder in seiner Freizeit zivile Kleidung trägt statt Uniform. Der Zivildienst gehört hierher im Unterschied zum Militärdienst und sogar ziviler Ungehorsam, wenn sich brave Bürger mit friedlichen Mitteln ungerechten Forderungen des Staates verweigern. Also, das heißt einmal quasi nicht militärisch, aber dazu passt dann auch die zweite Bedeutung, die sich herausgebildet hat, zivil im Sinne von anständig, von gemäßigt. Und in diesem Sinne gebrauchen wir es oft auch umgangssprachlich, wenn wir sagen, wir freuen uns über die zivilen Preise in einem bestimmten Restaurant. Das sind ganz zivile Preise. Ganz anständig, ganz gemäßigt, kann man hingehen, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und nun müssen wir die Frage stellen, wie zivil ist die Zivilreligion? Und dazu müssen wir Folgendes verstehen. Der Begriff der Zivilreligion ist zunächst eben nicht in diesem Sinne etymologisch entstanden, also vom Begriff her, sondern geistesgeschichtlich. Seine erfolgreiche Wirkungsgeschichte beginnt bei Jean-Jacques Rousseau und dessen berühmten Gesellschaftsvertrag 1762. Man muss noch sagen, dass wenige Jahre vorher, das ist mehr für die Historie wichtig, der Begriff schon mal auftaucht bei dem Italiener Giambattista Vico. Mein Italienisch ist nicht ganz gut, um diesen Titel unfallfrei auszusprechen. Aber es geht darum, in diesem Principi di una scienza nuova intorno alla natura della nazione, so ähnlich, von 1725. Religion, sagt er dort, ist unverzichtbar für die zivilisierte Entwicklung menschlicher Institutionen, also wie Familie und Staat, eine zivile, zivilisierte Entwicklung menschlicher Institutionen braucht Religion. Zivilisation braucht Religion, könnte man sagen. Und dieser These würden wir im Prinzip sicher zustimmen als Christen. Aber ganz anders und ungleich wirkungsstärker wird der Begriff dann von Jean-Jacques Rousseau aufgenommen in seinem berühmten Contrat Social, also in seinem Sozialvertrag 1762. Und das müssen wir jetzt verstehen, weil wir da gewissermaßen in unsere Zeit hineingucken, 1762. Rousseau sagt dort, das Individuum wird erst zum Civis, also zum wahren Bürger, daher kommt dann später auch dieser Begriff des Citoyen, also ein wahrer Bürger, ein ehrenwerter Bürger. Das Individuum wird dazu erst durch die Übernahme eines staatlich verordneten Glaubens, der die Werte der Gemeinschaft bestimmt. Und was dieser staatlich verordnete Glaube beinhaltet, ist festgeschrieben, ist kodiert im Contrat Social, also im Gesellschaftsvertrag. Daher kommt dieser berühmte Begriff bei Rousseau. Und ich darf auf zwei Bücher hinweisen, die sich des Themas in sehr substanzieller und für uns Christen hilfreicherweise annehmen. Das ist einmal die Veröffentlichung von Karl Baral, Zivilreligion oder Christusnachfolge. Und er hat das Titelblatt dieser Rousseau-Veröffentlichung vorne mit auf dem Cover seines dazugehörenden Buches. Und die theologisch originellste Auseinandersetzung damit hat sicherlich unser Freund Stefan Felber beigesteuert in seinem Titel »Kein König außer dem Kaiser?« Fragezeichen. Das ist ein Zitat aus der Bibel. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Warum Kirche und Staat durch Zivilreligion ihr Wesen verfehlen? Also, Stefan Felber, ich empfehle beide Bücher sehr, weil sie doch helfen, die Zusammenhänge einzuordnen. Also, der Contrat Social bedeutet, die Regeln und Werte des bürgerlichen Zusammenlebens werden vom Staatsoberhaupt erlassen und vorgegeben. Wir würden heute vielleicht sagen, von der Regierung. Nur wer die Zivilreligion befolgt, ist nach Rousseau ein guter Bürger und treuer Untertan. So steht das da auch wirklich. Guter Bürger und treuer Untertan. Wie fällt es sich mit der Religion? Andere Religion ist so lange nur erlaubt, wie sie, Achtung, auf absolute Wahrheitsansprüche verzichtet und niemanden zu bekehren versucht. Also der einzelne Bürger darf für sich, und das ist auch das Schlimme, wie immer man diese dort beschriebenen Projekte in diesen Dokumentationen theologisch einordnet, da können wir sehr viel Kritisches dazu sagen. Aber horrible dicto, oh böse, sie versuchen andere zu bekehren. Das ist nicht erlaubt, weil damit ja ein absoluter Wahrheitsanspruch verbunden wäre. Die Religion darf dem privaten Seelenleben dienen, aber wenn ein Wahrheitsanspruch damit verbunden ist, könnte diese Religion ja zur Konkurrenz für die Zivilreligion werden. Und damit zu einem Faktor, der den Frieden in der Gesellschaft gefährdet. Baral schreibt das sehr schön, er sagt, es ist unmöglich, so beschreibt das Rousseau. Es ist unmöglich, mit Leuten, die man für verdammt hält, in Frieden zu leben. Sie lieben, hieße Gott hassen, der sie bestraft. Es gibt keine andere Wahl, als sie zu bekehren oder zu peinigen. Damit wird den Vertretern eines absoluten Glaubens unterstellt, dass wir Leute, die wir nicht bekehren können, dann hassen und quälen und ihnen Schaden zufügen. Das ist die Unterstellung Rousseaus. Das ist so ähnlich wie der Vorwurf von Lyotard, das ist einer der postmodernen Philosophen, der gesagt hat, alle absoluten Wahrheitssysteme enden in Konzentrationslagern. In manchen Fällen stimmt das, wenn Sie an den Nationalsozialismus denken, wenn Sie an den Kommunismus denken. Diese absoluten Wahrheitsansprüche enden in den Konzentrationslagern, aber es trifft nicht zu auf die Mission der christlichen Kirche in der ganzen Welt. Da ist genau das Gegenteil geschehen. Aber der Vorwurf von Rousseau geht eben in diese Richtung, vertrittst du einen absoluten Wahrheitsanspruch, willst du die Leute entweder bekehren oder du machst sie fertig. Allerdings gibt es bei Rousseau einen Absolutheitsanspruch, der erlaubt, ja, der sogar geboten ist, und das ist die Lehre der Zivilreligion, die der Herrscher vorgibt. Und diese Lehre erfordert nun in der Tat völlige Hingabe, wenn du ein guter Bürger, wenn du ein guter Citoyen sein willst. Und die Zivilreligion duldet keine anderen Götter neben sich. Diese Religion, das ist wichtig jetzt zu sehen, des Staatsbürgers, deswegen Religion civile, civil religion. Die Religion des guten Staatsbürgers, sie umgibt den ansonsten religionsneutralen Staat nun mit einer geradezu metaphysischen, also göttlichen Würde. Und sie fordert mit Absolutheit, dass sich der Einzelne zu den Pflichten und Regeln der Staatsbürgerschaft bekennt und sie auch moralisch verinnerlicht. Das ist unsere Demokratie und dazu bekennen. So, also, es ist hochspannend, Grundlinien bei Rousseau 1762 zu finden, die wir mutatis mutandis, also in leicht veränderter Fassung, möglicherweise auch heute wieder entdecken. Rousseaus Staat beschränkt sich nicht auf seine Ordnungsfunktion. Er beschränkt sich nicht darauf, Gesetze und Verfassung zu behüten und quasi den geschützten Raum für das Zusammenleben der Bürger bereitzustellen, dafür zu sorgen, dass die Brücken solide halten und nicht unter der Last zusammenbrechen, dass die Toiletten in den Schulen sauber sind, dass das bürgerliche Miteinander geordnet gestaltet werden kann. Nein, sondern dieser Staat, der Herrscher, die Taktgeber der Zivilreligion schreiben den Bürgern auch vor, welche moralischen Entscheidungen gut sind und verfolgen alle Abweichler als böse. Und Barral macht in seiner Diagnose in Zivilreligion oder Christusnachfolge deutlich, was geschieht hier. Hier geschieht, so formuliert er das, ein Transfer von Sakralität in politische und soziale Werte. Also hier werden bestimmte politische und soziale Positionen religiös aufgeladen. Sie werden zu Dogmen, sie werden zu Glaubenssätzen. Und der Herr Hillebrand ist daran gescheitert, dass er einen dieser Glaubenssätze vertreten hat, als Sprecher einer Organisation, für die dieser Glaubenssatz eigentlich finsterste Irrlehre sein müsste. Und einige Mitglieder haben das noch gemerkt und sich dem nicht einfach willfährig ergeben. Das war für mich doch sehr ermutigend, diese Reaktion innerhalb des ADAC beobachten zu dürfen. So, das Individuum muss sich nun diesem Gesellschaftsvertrag beugen, man nennt das dann den Gemeinwillen. Das sind doch wir alle und wir müssen doch alle jetzt hier diese Haltung zeigen. Oder andernfalls, so Rousseau, mit Verbannung oder mit Todesstrafe rechnen. Und bitte bedenken Sie, bisher haben wir nur das 18. Jahrhundert referiert. Also ich habe hier nur im Prinzip Rousseau referiert. Und damit haben wir jetzt quasi unser Besteck. Also unser Untersuchungs- und Besteck, unser heuristisches Besteck bereitgelegt, um unsere gesellschaftliche Wirklichkeit im Jahr 2026 zu untersuchen. Und ich füge hier hinzu, wie das mancher Roman sagen würde, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und Situationen sind rein zufällig. Vielleicht nicht ganz so zufällig. Wir kommen also jetzt zu den Wirkungen der Zivilreligion und werden erstens über den Staat und zweitens über die Kirche sprechen, beziehungsweise das, was sich als Kirche bezeichnet oder als Kirche präsentiert und von der Mehrheit der Bürger als Kirche verstanden wird, ohne wirklich Kirche zu sein. Denn Kirche im biblischen Sinn ist das, was Luther gesagt hat, es weiß ein Kind von 7 Jahren, was die heilige christliche Kirche ist. Das sind die Schafe, die die Stimme des guten Hirten hören. Erstens also der Staat. Und was die Zivilreligion aus dem Staat macht, ist der Gesinnungsstaat anstelle der Respublika. Eigentlich ist der Staat im demokratischen Sinne verstanden als Respublika, also als öffentliche Sache. Eine Plattform, auf der mit demokratischen Instrumenten verhandelt, diskutiert, gestritten wird und die Mehrheit entscheidet dann. Das ist das Grundmodell der Respublika. In der Respublika gibt es auch keine Brandmauer. Und jetzt schauen wir, was geschieht mit dem Staat unter dem Einfluss der Zivilreligion. Dieser Staat versteht sich als wohlmeinender Erzieher, dem sich der Einzelne vertrauensvoll unterordnen muss In der DDR nannten sie das deshalb auch Staatsbürgerkunde. Und diese Erziehung des Bürgers geht bis hinein in die Reglementierung der Sprache, was du sagen darfst und was nicht. Ob du dir einen Zigeunerschnitzel bestellen darfst, einen Bohrenkopf essen, ob du bestimmte Formulierungen im Hinblick auf ethische Bewertungen formulieren darfst oder nicht. Bis da hinein geht das. Andernfalls, so die Behauptung, könne das gesellschaftliche Zusammenleben auf Dauer nicht funktionieren. Denn zu viel Freiheit können die meisten Bürger nicht vertragen. Und so sehen wir, Zivilreligion trägt per se totalitäre Züge. Ein Glaube für alle. Weil diese Zivilreligion in alle kulturellen und gesellschaftlichen Bereiche hineinzielt und dort gepredigt wird. Ein Paradebeispiel ist der DFB, der Deutsche Fußballbund, mit Homo-Werbung an den Eckfahnen oder Binden der Mannschaftsführer. Nur ein Beispiel von ganz vielen. Die Regenbogenfahnen, die vor den Kommunalinstitutionen aufgezogen werden. Wenn dann plötzlich Edeka sagt, bei uns gibt es nichts Blaues zu kaufen. Das ist ihnen wirtschaftlich nicht gut bekommen und sie haben es dann wieder abgestellt. Dann verstehen Sie, das ist Zivilreligion. Noch einmal Baral, Definition des Staatsbürgers ergibt sich dann aus der Teilhabe am gesellschaftlichen Glauben und nicht mehr aus der Akzeptanz des Grundgesetzes. Also ob Sie ein guter Staatsbürger sind oder nicht, entscheidet sich daran, ob Sie dieser Zivilreligion zustimmen, ob Sie dagegen nicht verstoßen, ob Sie sich damit identifizieren und nicht, ob Sie ein treuer Bürger im Sinne des Grundgesetzes sind. Das ist ja eine Gesetzheit. Das reicht nicht. Es reicht nicht. Und damit, wir merken es, dringt der Staat immer tiefer in die Privatsphäre seiner Bürger ein. Der Soziologe Ulrich Beck, inzwischen schon verstorben, hat es genannt, die postreligiöse Theologisierung des Alltags. Genau das ist es. Eine postreligiöse Theologisierung des Alltags. Die Alltagsvollzüge, wie ich über Klima denke, wie ich bestimmte Wörter verwende, wird jetzt dogmatisch kontrolliert und in Gut und Böse unterteilt. Etwa wenn Söder oder anderen von Klimasünden sprechen. Ne? Deine Sprache verrät dich. Und Bonhoeffer würde sagen, dabei werden vorletzte Dinge zu letzten Dingen hypostasiert, also hochgejubelt, religiös verbrämt. Und durch diesen Vorgang verwandelt sich die Res Publica, also die öffentliche Sache, das Diskussionsforum, in der gemeinsam um den besten praktischen Weg gerungen wird, in dem es immer wieder Verlierer und Gewinner gibt, in dem mal der eine und mal der andere gewinnen kann. Nein, die Res Publica verwandelt sich in einen Gesinnungsstaat. Es gibt ein sehr interessantes Interview dazu, das der Philosoph Michael Andrik geführt hat mit der Jungen Freiheit. Das ist letztes Jahr gewesen, die Nummer 22. Das können Sie nochmal nachschauen. Ich bin nicht dabei, heißt es, Denkzettel für einen freien Geist. Da setzt er sich mit dieser Verwandlung der Republika in einen Gesinnungsstaat auseinander. Aus politischen Meinungsverschiedenheiten werden manichäisch jetzt Licht und Finsternis. Wenn du die eine politische Linie verfolgst, dann bist du ein finsterer Diener des Teufels. Und nur wenn du auf der anderen Seite stehst, gehörst du dann zum Licht. Die Zivilreligion unterscheidet zwischen unserer Demokratie und potenziellen Verfassungsfeinden. Und entsprechend wird der Verfassungsschutz dann zum Teil auch auf Abweichler angesetzt. Was uns hier begegnet, ist der zweite Aspekt von dem, was Rousseau den doppelten Glauben nannte. Also Rousseau unterschied einmal zwischen dem allgemeinen Gottesglauben, das sei zu akzeptieren, dass da Moslems, Christen, Buddhisten und so weiter sind, das wäre zu akzeptieren. Aber das Wichtigere, der entscheidende Glaube ist der Moralglaube. Und der wird vom Staat vorgegeben. Wie das im Alltag funktioniert, können wir am Beispiel der Sexualethik etwa im Hinblick auf die Bewertung der Homosexualität nachvollziehen. Ein ganz unverdächtiger Zeuge, den ich hier zitieren möchte, ist der britische Publizist Douglas Murray. Murray, selbst bekennender Homosexueller, er hat seine Position beschrieben in dem Buch Wahnsinn der Massen, 2019 erschienen. Und in dieser Veröffentlichung sagt Douglas Murray Folgendes: Homosexualität, Feminismus und viele dieser Themenfelder, die mit der Frage von Wokeness zusammenhängen, haben Folgendes gemacht. Im Moment, jetzt wörtliches Zitat, im Moment ihres gesellschaftlichen Durchbruchs erwuchs aus der Forderung nach Gleichberechtigung, der Anspruch auf Bevorzugung und das Verlangen nach Rache an den vormals Privilegierten. Also sagt, in dem Moment, wo ihnen die Gleichberechtigung zugestanden wurde, haben sie sich damit nicht zufrieden gegeben. Und er spricht hier, wie gesagt, als ein bekennender Homosexueller, sondern haben nun gefordert, und schauen Sie sich ja mal die politische Praxis darauf an, auch die Gesetzgebung, auch die ganze Frage, was gilt als Diskriminierung und was gilt nicht als Diskriminierung, und haben nun Bevorzugung gefordert und das Verlangen nach Rache an den vormals Privilegierten. Wir sehen das an den Antidiskriminierungsgesetzen, die bestimmte Fragestellungen der öffentlichen Diskussion entzieht. Fragen Sie mal Olaf Latzel. Wir sehen das an der Veränderung des traditionellen Eheverständnisses, Ehe für alle. Dazu bedurfte es, kommen wir gleich noch drauf, der massiven Unterstützung durch die religiösen Institutionen, die sich selber Kirchen nennen und hier oftmals sogar als Vorreiter vorangegangen sind. Der Druck auf die Pfarrer wurde erhöht, etwa Homosexuelle zu trauen. Inzwischen läuft dieser Anpassungsprozess auch in Teilen der evangelikalen Bewegung, wir wissen das. Und er ist längst angekommen in den Curricula. In den Curricula der Kindergärten, der Schulen, die ja den Anspruch haben, die Kinder entsprechend zu prägen. Und das spricht gegen ein Grundrecht der Schule, nämlich gegen das Indoktrinationsverbot, wo solche weitreichenden Fragen der Beeinflussung der Eltern vorbehalten sind und nicht durch die Schule wahrgenommen werden dürfen. Also wir erleben einen ständigen Verstoß gegen das Indoktrinationsverbot und die Pädagogen wissen dann etwas vom Beutelsbacher Konsens, wo das auch nochmal festgeschrieben ist. Und wir könnten jetzt alle weitere Dogmen der Zivilreligion hier benennen, also ob man den Genderismus unterstützt, ob man eine bestimmte Interpretation des Klimas teilt, ob man die Migrationspolitik befürwortet oder nicht, ob man den Islam für friedfertig hält, wie man zur Ehe für alle steht, ob man Abtreibung befürwortet, ob man den Hygienestaat, so wie er uns aufgezwungen wurde, akzeptiert oder nicht. Das fällt alles unter die Frage der Zivilreligion. Freie Diskussionen sind nicht erwünscht und wer den zivilreligiösen Glauben nicht teilt, wird vom Mainstream stigmatisiert, diskriminiert und soll aus dem öffentlichen Diskurs so weit wie möglich herausgedrängt werden. Das ist nicht übertrieben, denken Sie nur, es ist nur ein Beispiel von vielen, was der schleswig-holsteinische Ministerpräsident bei Lanz gesagt hat über das Verbot von NIOS, eines alternativen Portals, was er gefordert hat. Und er hat das sehr grundsätzlich gesagt und auch sehr grundsätzlich gemeint, auch wenn im Nachhinein so getan wurde, als hätte er das ja gar nicht gesagt. Hat er wohl doch gemerkt, dass er da zu viel schon verraten hat von dem, was er gerne planen würde. Und dazu hat der Staat, um dieses durchzusetzen, dieses zivilreligiöse Bekenntnis, hat der Staat in den letzten Jahren Methoden und Strukturen entwickelt. Und wie gesagt, ich sehe noch Pastor Kemner da vorne sitzen und seine Andachten halten und er hat sich ja auch immer sehr deutlich zu aktuellen Vorgängen geäußert. Das wäre völlig undenkbar gewesen, was ich hier vortrage. Das hätte man für ein Horrorszenario Science-Fiction-mäßiger Dimension gehalten und für elende Schwarzmalerei. Jetzt gucken wir gewissermaßen schon darauf zurück. Also Strukturen, die der Staat dazu entwickelt hat, einmal zum Beispiel diese NGOs, mit Steuergeldern finanziert, letztlich Hilfstruppen der Politik, die die zivilreligiösen Vorgaben im Meinungskampf durchsetzen sollen. Und man müsste sie NGOs nennen, nicht Regierungsorganisationen, Non-Governmental Organizations, sondern Non-Governmental Organizations, da jetzt ja teilweise von den Ministerien finanziert werden, also mit unserem Steuergeld. Also wir bezahlen mit unserem Steuergeld, dass man uns in dieser Weise belästigt. Und dabei schreckt man auch nicht davor zurück, Helfer, nicht nur, aber auch aus der alten Stasi-Szene zu rekrutieren. Das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich die Amadeo-Antonio-Stiftung mit Annetta Kahane, die dort Gründungsperson war und immer noch maßgeblich mitarbeitet dort. Sie war als Stasi-Mitarbeiterin bekannt. Oder etwa die Erfindung des Begriffes Hate Speech. Hassrede, der juristisch nicht erfassbar ist. Wer definiert, was Hassrede ist? Hassrede ist das, was der Regierung nicht gefällt, haben manche gesagt. Also und das Dramatische an der sogenannten Hassrede ist, dass man es ansiedelt unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Das heißt, sie können schon dort darauf behaftet werden, wo sie gegen kein Gesetz verstoßen haben. Und trotzdem kann man sie bei einer Meldestelle dingfest machen und es ist da erstmal notiert. Und Im Grunde genommen ist das aus der Sicht des Staates sehr trickreich, weil man nämlich dadurch, dass man unterhalb der Strafbarkeitsgrenze bleibt, die ganze Sache wegzieht von den Gerichten. Es muss also gar keine Gerichtsurteile geben mehr im Hinblick auf das, was dort gesagt wurde. Ist das nun gesetzeskonform oder ist es nicht gesetzeskonform? Sondern man macht durch die Gesetze Druck auf die Ökonomie gewissermaßen, auf die Privatfirmen, denen man androht, höchste Geldstrafen zu verhängen, wenn sie nicht rechtzeitig löschen. Und auf diese Weise muss es keine Gerichtsurteile geben und trotzdem wird der Druck massiv erhöht, auf die Portale bestimmte Äußerungen nicht durchkommen zu lassen und zu löschen und natürlich auch auf diejenigen, die sich dann dessen schuldig machen, in Anführungsstrichen solche Äußerungen überhaupt zu wagen. Die ganze Diskussion über das Verbot von Social Media unter 16 geht auch in diese Richtung. Es geht nicht einfach nur darum, ach, die armen Kinderlein vor Pornografie zu schützen. So wird das ja immer dargestellt. Dann hätte man seit 20, 25 Jahren schon viel tun können, wenn man gewollt hätte. Sondern es geht vor allem darum, und natürlich gibt es viele gute neurologische Gründe, dafür zu sorgen, dass Kinder in jungen Jahren nicht zu viel vor dem Computer sind. Alles richtig, aber das ist nicht die Intention. Sondern überlegen Sie mal, wenn Sie unter 16 das nicht nutzen dürfen, dann müssen Sie nachweisen, dass Sie 16 sind. Müssen Sie nachweisen, dass Sie 16 sind, müssen Sie Ihre Daten abgeben. Müssen Sie Ihre Daten abgeben, haben Sie dann bald eine digitale Identität. Also das Programm ist so durchsichtig, aber es wird trotzdem in der ja uns jetzt schon bekannten Dreistigkeit vorgetragen. Und das sind Mittel, mit denen die Zivilreligion arbeitet und natürlich auch haben die öffentlich-rechtlichen Medien dabei eine höchst wichtige Aufgabe zu erfüllen. Und all dies zusammengenommen bewirkt eine Situation, von der die FAZ schon vor Jahren, ich glaube es war 2021, in ihrer Untersuchung deutlich machte, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr offen zu bestimmten Fragen zu äußern wagt, von denen sie befürchten, dass sie kritisch werden. Also wir haben kein Gefühl von Meinungsfreiheit mehr. Und wir sehen, wie Schriftsteller gecancelt werden, wir sehen, wie Personen aus bestimmten öffentlichen Ämtern hinausgedrängt werden. Und Stefan Kohn konnte ja dazu auch vieles erzählen und ist auch in seiner eigenen Biografie ein Beispiel für diese Entwicklung. Überlegen Sie mal, die öffentlich-rechtlichen Medien, die werden weitgehend von den Parteien kontrolliert. In Aufsichtsräten. Und dann stellt man fest, wie sich zwei Tendenzen, es gibt vielleicht noch mehr, aber diese zwei sind sichtbar, gegenseitig verstärken. Wir wissen sowieso, dass die Medienszene der Öffentlich-Rechtlichen weitgehend von Linken, wie wir sagen, von Journalisten besetzt ist. Und diese Journalisten verstehen sich im Gegensatz zur früheren klassischen Jobbeschreibung eines Journalisten als Überzeugungstäter im Dienst der guten Sache. Genauer müsste man sagen, sie verstehen sich als Überzeugungstäter im Dienst der Zivilreligion. Stichwort Haltungsjournalismus. Und das ist genau das Gegenteil von dem, wofür klassischer Journalismus eigentlich steht. Und hier wird ja zu Recht immer wieder das berühmte Zitat von Hans-Joachim Friedrichs erinnert, der einer der Helden des öffentlich-rechtlichen Fernsehens vor Jahrzehnten war, der gesagt hat, ein Journalist darf sich mit nichts gemein machen, nicht einmal mit einer guten Sache. Das ist die Aufgabe eines klassischen Journalisten. Bei Faktum sieht das nochmal anders aus, aber Sie sind ja ganz bewusst christliche Journalisten, die für die Ausbreitung einer Botschaft eintreten. Aber so verstehen sich auch die Journalisten der Zivilreligion. Und da haben wir diese beiden Tendenzen. Einmal, dass die überwältigende Mehrheit der Journalisten so denkt und es die Machtstrukturen bewirkt haben, dass sie eben in die Positionen kamen. Und dann kommt ein zweites dazu. Dadurch sind ökonomische Machtverhältnisse entstanden, die es auch den Karrieristen opportun erscheinen lassen, sich in den zivilreligiösen Mainstream einzufügen. Verstehen Sie? Die einen tun es, weil sie überzeugt davon sind und die anderen tun es, weil sie nicht gegen den Strom schwimmen und Karriere machen wollen. Und so ist eine Dynamik entstanden, in der sowohl die Überzeugungstäter als auch die Karrieristen sich brav dem zivilreligiösen Mainstream unterordnen. Und das heißt, im Ergebnis verstehen sich weite Teile der etablierten Medien. Und das war zu der Zeit, als ich studiert habe, wäre das undenkbar gewesen. Es gab es für eine erbitterte Feindschaft etwa zwischen dem Spiegel und Helmut Kohl. Nur ein Beispiel. Ja, sodass Kohl schließlich dem Spiegel keine Interviews mehr gab. heute undenkbar, dass ein Politiker sich das rausnehmen würde, zu wagen würde. So, als Ergebnis verstehen sich nun weite Teile der Etablierten nicht als Kontrolleure, sondern als Transporteure der Zivilreligionen. Als Regierungs-, als verhinderte Regierungssprecher. Ich erinnere Sie an die Auseinandersetzung des mutigen Herrn Reitschuster mit der Pressekonferenz, der Bundespressekonferenz. Da können Sie das sehr schön studieren. Und Thorsten Hinz, einer der Journalisten, der auch oft für die Junge Freiheit schreibt, hat das in einem Aufsatz 2019 treffend formuliert. Da schreibt er über die Diener der Macht. Die Journalisten seien zu Dienern der Macht geworden und er zieht einen Vergleich zum Verhalten der Medien in der ehemaligen DDR. Er schreibt dort, Zitat, stattdessen ist, also statt mehr Freiheit zu gewinnen, stattdessen ist 30 Jahre nach dem Mauerfall, das schreibt er 2019, zurückgekehrt, was man damals überwunden zu haben glaubte, Staatsmedien und Staatsjournalisten. Akademische Karrieristen auf der Schleimspur schlechter Politik. Staatskünstler, Staatskunstaktivisten und Staatskabarettisten. Ein Kartell aus Affirmanten, also Affirmanten to affirm, zustimmen. Ein Kartell von Zustimmern, von Verstärkern, von Unterstützern. Ein Kartell aus Affirmanten, sagt Hinz, die den Regierenden die Richtigkeit und moralische Qualität ihres Handelns bestätigen, den Kritikern aber ihre vermeintliche Minderwertigkeit unter die Nase reiben. Zitat Ende. Undenkbar. Zu Zeiten, als ich studierte oder auch noch in den ersten Jahren des Pfarramtes, undenkbar, dass Presse in dieser Weise sich verstanden und in dieser Weise agiert hätte. Und Hinz zeigt in diesem Aufsatz auch die Kulturszene, nicht unwichtig, weil das auch sehr prägende Wirkung in manchen Bereichen hat, findet ihren Platz in diesem Ensemble umso mehr, ja, als viele ihrer Einrichtungen am Tropf staatlicher Gelder hängen. Denken Sie mal dran, wen und was Claudia Roth alles finanziert hat. Und über Herrn Weimar wollen wir an dieser Stelle nicht reden. Auch hier gilt es, Haltung zu zeigen. Das heißt, auch in der Kunst ist zivilreligiöse Glaubenstreue ökonomisch ausgesprochen attraktiv, wenn Sie Ihre Filmförderung haben wollen, wenn Sie Ihre Projekte unterbringen wollen. Ich erinnere zum Beleg nur an die Verleihung des Deutschen Filmpreises. Lola, am 9. Mai 2025 in Berlin, die geriet zeitweilig zu einer Propagandaveranstaltung gegen die größte deutsche Oppositionspartei. Und wohl dem, der in diesen Chor einstimmte, das ist absolut karrierefördernd. Auf diese Weise präsentiert sich der Staat als religiöse, als zivilreligiöse Gesinnungsgemeinschaft. Und das müssen wir nochmal sagen, dass unter dem Druck dieser ideologischen Transformation, also der Respublika, in den Gesinnungsstaat auch die Gewaltenteilung massiv geschleift wird und nur noch teilweise funktioniert, ist eine ganz logische Folge dieser Entwicklung. Weil sie ja alle unter dem Diktat der Zivilreligion stehen. Es wäre jetzt eigentlich ein eigener Vortrag dran zur Frage, was ist mit der Gewaltenteilung in Deutschland geschehen? Ich möchte mich nur auf ein Symptom beschränken, das es aber sehr deutlich macht. Nämlich auf das ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu den Corona-Maßnahmen. Dieser entscheidende Beschluss vom 19.11.2021. Damals erklärten alle 8 Verfassungsrichter einstimmig die Corona-Maßnahmen als mit dem Grundgesetz vereinbar. Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und dabei beriefen sie sich gewissermaßen als Kronzeugen, Sie wissen es, auf das RKI. Als Kronzeugen. So, das Bundesverfassungsgericht verweigerte, was sie hätten machen können, wenn sie hätten es machen wollen, eine eigene Auseinandersetzung mit den Sachfragen, sondern glaubte dem RKI aufs Wort die Bedrohungslage. Eine Bedrohungslage, wie wir heute alle wissen, die es zu keinem Zeitpunkt gegeben hatte. Unsere Leute haben das schon früher gewusst. Stefan Kuhn hat das schon früher gewusst und manche andere auch, mit denen wir Verbindung hatten. Und jeder, der sich informieren wollte, konnte das früher wissen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt für die ganze Frage der Aufarbeitung dieser Notzeiten, auch in den evangelikalen Kreisen. Vielleicht haben Sie mitbekommen, die kleine Leserbriefdebatte, die ein Leserbrief von mir ausgelöst hatte, kurz zu Beginn des Jahres, wo ich nochmal darauf eingegangen bin, dass in einem Beitrag von Heinrich Derksen, dem Direktor der Bonner Bibelschule, auch so dieser Eindruck erweckt wurde, naja, es gab ja keine andere Möglichkeit und es war ja nun mal die Pandemie. Und ich habe eben deutlich gemacht, dass es ein Zeichen dafür ist, dass es immer noch nicht aufgearbeitet sei, weil hier etwas vorausgesetzt werde, was erwiesenermaßen nicht stimmt. Und dann kam daraufhin ein schneller Leserbrief von Wilfried Plock, also dem Leiter der Konferenz für Gemeindegründung, unter der polemischen Überschrift, er kann es nicht lassen. das ist ja eigentlich ein Lob, weil ja das ein Zitat der Apostel ist. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was uns aufgetragen ist. Und er schrieb da, ich wäre auf Krawallen gebürstet und so weiter. Und es war natürlich jenseits jeglicher sachlichen Auseinandersetzung. Und daraufhin gab es dann eine ganze Fülle von Briefen, die doch die Positionen, die ich vertreten hatte, unterstützten. Ich war in der Woche davor bei dem IDEA-Empfang zum Jahres, die machen zum Jahresbeginn so einen Empfang, und da sagte mir der stellvertretende Chefredakteur, es sind viele Briefe gekommen und wir werden versuchen, das auch abzubilden, dass doch die deutliche Mehrheit sie da unterstützt hat, und so ist das dann auch gekommen. Also nur mal als Beispiel, Klammer wieder zu. Also, eine Bedrohungslage, die es zu keinem Zeitpunkt gegeben hatte, und eine Bedrohungslage, und das macht es noch schlimmer, die, wie wir heute wissen, das RKI selbst nicht geglaubt hat. Das muss man wissen. Also Sie kennen ja wahrscheinlich die Auswertung dieser RKI-Leaks. Und dort wird ganz deutlich gesagt, in seinen öffentlichen Stellungnahmen war das RKI, Zitat, externen Weisungen gefolgt, also von außen, obwohl diese mit der wissenschaftlichen Einschätzung des RKI nicht verträglich waren. Zitat Ende. Also das RKI hat etwas gesagt, was die Regierung vom RKI gefordert hat und was das RKI eigentlich selbst nicht geglaubt hat. So, das Ergebnis ist aber, und deswegen erzähle ich das, ein offenkundiger GAU für die Gewaltenteilung. Überlegen Sie mal, was geschieht hier? Das Bundesverfassungsgericht überprüft die Entscheidung der Exekutive nicht durch eigene Prüfung oder eigene Experten, sondern unter Berufung auf die Bewertung des RKI, das der Exekutive untersteht und von der Exekutive Befehle bekam. Also das heißt, das Bundesverfassungsgericht überprüft die Regierung mit den Aussagen der Regierung. Das ist, als wenn Sie irgendwo angeklagt werden und dann sprechen Sie selbst als Zeuge für sich, dass Sie es nicht waren. Ja? Absurd, aber so war es. Und überlegen wir mal, was damit geschah. Damit rechtfertigt das BVG nicht nur die massivste Aussetzung unserer Grundrechte in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik, das ist das eine, sondern es tolerierte auch die dadurch bewirkten massiven Schädigungen, die Millionen von Bürgern zugefügt wurden. Es ist ja wirklich krasser Schaden entstanden, was Kindern angetan wurde, die in seelische Notlagen hineingetrieben wurden. Was Menschen angetan wurde, die durch die sogenannte Impfung nachhaltigste Schädigung erfuhren. Was denen angetan wurde, die einsam in den Krankenhäusern sterben mussten. Ich zitiere Gunter Frank.
Gemeindemitgliedern.
Bitte?
Gemeindemitgliedern.
Gemeindegliedern, genau. Was Gemeindegliedern angetan wurde, die vom Gottesdienst ausgesperrt wurden. Ja, genau. Auch das ist eben ein wichtiger Teil der ganzen innerevangelikalen Aufarbeitung. Ja, danke für den Hinweis. Ich zitiere nochmal, um das zusammenzufassen, Gunter Frank, der das zitiert und der zeigt, dass es so gekommen ist, dass eine Entwicklung gekommen ist, vor der uns Stefan Kohn oder auch die Barrington Declaration bereits 2020 gewarnt haben. Hat das gewarnt. Also man kann das alles in dem Papier von Stefan Kohn nachlesen, dass es so kommen wird. Und der Bundesinnenminister war stolz darauf, dieses Papier in den Mülleimer geschmissen zu haben und öffentlich zu erklären, dass man sich damit gar nicht auseinandersetzen wolle. Das ist sträflich. Und die Frage ist, ist es auch strafbar? Also, und was rechtfertigte man? Massivste Aussetzung unserer Grundsätze und man toleriert eben diese Schäden. Ich lese nur noch das Zitat von Gunter Frank dazu. Es entwickelte sich voraussehbar, Stefan Kohn, eine humanitäre Katastrophe. Alte vereinsamten und starben alleingelassen. Kinder wurden isoliert, in Heimen teilweise wochenlang. Menschen wurden gegeneinander aufgehetzt. Die Gesellschaft wurde tief gespalten. Infolge der Lockdowns und der verantwortungslos zugelassenen RNA-Genimpfungen starben mutmaßlich 10.000 auch jüngeren Alters. Wir reden schlicht über die größte Verwerfung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, abgesegnet durch das Bundesverfassungsgericht. Das ist die Situation. Und hier sehen wir das Dilemma des Gesinnungsstaats, deswegen erzähle ich das in a nutshell, also in einer Nussschale. Überlegen wir, wenn der offene Diskurs auf dem Forum der Respublika nicht mehr funktioniert, sondern wenn er ersetzt wird durch die Durchsetzung einer zivilreligiösen, alternativlosen Wahrheit. Ja? Kein Diskurs, sondern es gibt die zivilreligiöse, alternativlose Wahrheit und hier darf nicht gefragt werden, hier darf nicht diskutiert werden, hier hat man Folge zu leisten. Was geschieht dann? Dann wird die Politik weltfremd und sie wird, wenn Sie so wollen, zum realpolitischen Blindgänger. Es gibt ein Zitat von Michael Andrik aus diesem schon angeführten Interview in der Jungen Freiheit, der es so formuliert hat. Diese diskursive Monokultur ist schön gesagt, Es gibt nur noch eine Meinung, von Diskurs kann man da eigentlich gar nicht sprechen. Diese diskursive Monokultur verdummt schließlich die gesamte Gesellschaft und macht sie realitätsblind. Denken Sie mal an die ganze Energiepolitik. Ja? Denken Sie an weite Teile der Wirtschaftspolitik. Realitätsblind. Man zerstört mit die am besten funktionierende Kernkraftwerke, die die sauberste Energie liefern würden in Europa. Und präsentiert sich als Vorreiter des Fortschritts und der Humanität. Also nochmal, diese diskursive Monokultur verdummt schließlich die gesamte Gesellschaft und macht sie realitätsblind. Ein Industrieland aber, das den Kontakt zur Wirklichkeit des Marktes und der technischen Entwicklung verliert, wird absteigen und verarmen. Und genau das erleben wir. Genau das erleben wir. Und in diesem Konzept hat nun der Staat auch eine klare Erwartung an die Kirchen, beziehungsweise die, die als solche gelten, ich meine jetzt an die volkskirchlichen Institutionen, auch sie haben eine ganz bestimmte Rolle zu spielen im Gefüge dieses Gesellschaftsvertrags. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, der ist wesentlich schneller zu erzählen als der erste. Die Kirche wird zum Erfüllungsgehilfen statt zum Wahrheitsgewissen. Und auch das können wir nochmal deutlich machen an der Reaktion der Kirchen. Also ich meine, wenn ich jetzt Kirchen sage, meine ich nicht die wahre Kirche Jesu Christi, wie sie in Apostelgeschichte 2,42 definiert wird, haben wir gehört, oder... Das weiß ein Kind von 7 Jahren, dieses Zitat von Luther, wie sie neutestamentlich definiert wird, dass das diejenigen sind, die Jesus als ihrem Herrn und König nachfolgen und ihm dienen, sondern jetzt als staatskirchliche Institution die Kirche heißt und als solche von den meisten betrachtet wird. So, deren Reaktion, aber wir sehen eben, dass vieles von dem sich leider auch auf nicht wenige evangelikale Organisationen und Gemeinden inzwischen übertragen lässt. Also, was ist geschehen? Sie haben sich weitgehend als Verbreiter der politisch vorgegebenen Deutung und als Vollstrecker dessen erwiesen. Ich war letztes Jahr zu einem Symposium in der Schweiz eingeladen, hochrangig besetzt mit vielen Vertretern des wissenschaftlichen Diskurses, Kontakten auch zur Politik hatten sie. Und es war geplant gewesen, eine Podiumsdiskussion auch mit Vertretern der Kirchen zu führen. Und sie konnten niemanden gewinnen dazu, der bereit war, sich damit auf die Bühne zu setzen. Also sozusagen die Schweizer Landeskirchen haben einfach gemauert und blockiert. Dann war es nur möglich, dass ich einen Vortrag gehalten habe. Das wäre uns in Deutschland wahrscheinlich ähnlich gegangen. Ja? Und Corona ist nur ein Symptom, wenn Sie daran denken, wie Kirchenpräsidenten dafür zitiert werden, dass sie etwa die christliche Legitimität der Ehe für alle beglaubigen sollten. Und eine Kirche, die sich in dieser Weise zum Erfüllungsgehilfen der Zivilreligion instrumentalisieren lässt, worauf verzichtet sie? Sie verzichtet auf eine eigene materiale Bewertung der Vorgänge, was unsere Aufgabe wäre, dass wir selber gucken, welche Inhalte werden hier vertreten und wie sind diese Inhalte im Licht des Wortes Gottes zu bewerten. Und daraufhin müssen wir uns dann dazu äußern. Also das ist der normale Dienst, den die Christen seit 2 Jahrtausenden eigentlich ihrer Gesellschaft leisten müssen und viel auch geleistet haben. Aber als Büttel der Zivilreligion muss die Kirche genau darauf verzichten, sondern sie muss jetzt liefern. Bischof Wolfgang Huber hat das 2005 so formuliert, in einem Beitrag für die Süddeutsche Zeitung. Da bezeichnete Huber, der eigentlich ein kluger Kopf ist, aber eben theologisch sehr bibelkritisch eingestellt und deswegen meistens auf der falschen Seite steht in dieser Auseinandersetzung, ist bedauerlich, da hat er die Kirche bezeichnet als Fortsetzung des Staates mit religiösen Mitteln. Das, liebe Geschwister, ist treuherzig. Das so zuzugeben, ja, das ist traurig und treuherzig, genau. Also wenn ich die Kirche als Bischof bezeichne als Fortsetzung des Staates mit religiösen Mitteln, das ist Erfüllungsgehilfe, das ist genau das. Der Staat erwartet das, als Olaf Scholz noch Vizekanzler war, 2021, sagt er, die Kirche solle im säkularen Staat als Kitt der Gesellschaft dienen. Also befrieden, beruhigen heißt das. Kitt der Gesellschaft. Die Kirche muss dafür sorgen, dass alle zusammenhalten. Und das könnte sie in einem guten Sinne, wenn sie den biblischen Einfluss der Nächstenliebe geltend machte. Aber Scholz meinte das im Sinne, sie muss kitten, sie muss die Lücken schließen, sie darf nicht polarisieren. Sie darf nicht bestimmte Positionen als unchristlich definieren, möglicherweise sogar öffentlich, sondern Kitt der Gesellschaft, Fortsetzung des Staates mit religiösen Mitteln. Und damit wird die Kirche zum Erfüllungsgehilfen des Staates. Und was wird damit pulverisiert? Es wird die biblische Zuordnung von Kirche und Staat pulverisiert, wie sie die Reformation wirklich beispielhaft in der sogenannten Zwei-Reiche-Lehre gebündelt hat. Das wird zerstört damit, obwohl das sozusagen zum Grundbestand des christlichen Beitrags zur Gesellschaft besteht. Ich will das nur ganz grob abgekürzt machen. Also Zwei-Reiche-Lehre bedeutet im Reich zur Rechten, das ist, hat nichts mit Politik zu tun, sondern die Reformatoren meinten mit dem Reich zur Rechten die Gemeinde. Überhaupt wäre interessant, den Begriff mal in der Bibel zu verfolgen, er sitzt zur Rechten des Vaters und so weiter. Also im Reich zur Rechten regiert Gott durch sein Wort. Im Reich zur Linken, also im Staat, regiert Gott durch die Struktur der Obrigkeit, durch die staatliche Ordnung, durch das Gewaltmonopol, seit der Obrigkeit untertan, sofern sie nicht gegen Gottes Gebote verstößt. Die Obrigkeit führt das Schwert. So, das ist das Reich zur Linken. Aber in beiden Reichen regiert Gott. Das heißt nicht, dass Gott für das Reich zur Linken nicht zuständig ist. Und was ist nun die Aufgabe der Kirche? Die Aufgabe der Kirche besteht darin, der wahren Kirche Jesu Christi, besteht darin, die Obrigkeit zu mahnen, sich nach den göttlichen Geboten zu richten. Wir können nicht zwingen, wir können nicht selber regieren, aber wir haben die Verpflichtung, die Obrigkeit an das Gebot Gottes zu erinnern. Sie müssen das Leben schützen, sie müssen die Familie schützen. Familie im Sinne dessen, was die Bibel sagt und wie es das Grundgesetz meint. Sie müssen die Glaubensfreiheit schützen. Wir können den Staat nicht zwingen, das zu tun. Und es kann sein, dass wenn wir das fordern, dass wir in die Gefängnisse wandern. Und viele unserer Geschwister sind diesen Weg gegangen, mussten ihn gehen. Aber es ist unsere Aufgabe, zu reden und nicht zu schweigen. Und ja, das ist unsere besondere Verantwortung. Also Zwei-Reiche-Lehre bedeutet gerade nicht, dass die Kirche den Staat in Ruhe lässt oder dass die Kirche blind den Anordnungen des Staates folgt, sondern sie muss ihn auf seine Verantwortung vor Gott behaften. Bonhoeffer hat das in seiner Ethik vorbildlich formuliert, wenn er sagt, die Kirche führt die Obrigkeit erst zum Verständnis ihrer selbst. Also die Kirche muss der Obrigkeit erklären, was Obrigkeit in diesem Konzept bedeutet. Sie muss sagen, Bundeskanzler, du hast eigentlich deinen Auftrag von Gott. Und der hat ja sogar geschworen, zu machen, wie Gott helfe. So. Und weiter, also die Kirche führt die Obrigkeit zum Verständnis ihrer selbst. Sie beansprucht das Gehör der Obrigkeit, den Schutz der öffentlichen christlichen Verkündigung gegen Gewalttat und Blasphemie, den Schutz der kirchlichen Ordnung vor willkürlichem Eingriff, den Schutz des christlichen Lebens, ne? Das heißt auch des Gottesdienstes, auch des Singens im Gottesdienst und so weiter, den Schutz des christlichen Lebens im Gehorsam gegen Jesus Christus. Die Kirche kann, so Bonhoeffer, von diesem Anspruch niemals lassen, Zitat Ende. Wenn sie aufhört, ihren Mund aufzumachen in dieser Weise, verrät sie ihren Herrn. Das heißt, die Kirche begegnet dem Staat mit einem eigenen Wahrheitsanspruch, an dem dieser Staat sich messen lassen muss. Das ist der Auftrag der Kirche Jesu Christi im Konzept der Zwei-Reiche-Lehre, die letztlich auf Jesus zurückgeht, der gesagt hat, gib Gott, was Gottes ist und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das ist sozusagen der Kern der Zwei-Reiche-Lehre, formuliert von unserem Herrn selber. Ja. So, das heißt, in der Corona-Zeit hätte die Kirche darauf bestehen müssen, dass der Gottesdienst unverzichtbar ist. Sie hätte darauf bestehen müssen, dass jeder dort eingelassen werden muss. Sie hätte darauf bestehen müssen, dass Kranke und Sterbende besucht werden. Sie hätte darauf bestehen müssen, dass man Kinder nicht einsperren und von ihren Altersgenossen trennen kann. Auf das alles hätte sie bestehen müssen. Sie hätte übrigens auch darauf bestehen müssen, dass das nackte Überleben nicht der höchste Wert ist, dem alles andere untergeordnet werden muss. Und so haben wir oft auf Kirchenräte. Wenn wir Leben dadurch retten können, können wir alles machen. Das nackte Überleben. Als ob das für sich genommen ein christlicher Wert wäre. Und diese Aufgabe der Kirche als kritisches Gegenüber des Staates, als Wahrheitsgewissen des Staates, und das ist jetzt vielleicht für manche eine überraschende Entdeckung, hat auch das Grundgesetz vorgesehen. Hier liegt ein rechtsphilosophischer Grund für die Privilegierung der Kirchen. Das hat der Verfassungsrechtler Professor Lepsius herausgearbeitet in mehreren Aufsätzen. Ich zitiere hier aus einem seiner Aufsätze aus dem Jahr 2021. Also nur mal zur Erinnerung. Artikel 4 des Grundgesetzes sagt er, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Und Absatz 2, die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Das war auch ein Punkt, auf den wir uns als Gemeinde vor dem Bundesverfassungsgericht berufen haben. Diese Privilegierung der Kirche ist keine juristische Gefälligkeit des Staates, weil sie, denke ich, immer was Nettes tun wollten, sondern, so Lepsius, sie zielt auf eine besondere Verantwortung, welche die Kirche wiederum dem Staat gegenüber wahrnehmen muss. Professor Lepsius sagt, der besondere Schutz der Kirchen impliziert die moralische Verpflichtung der Kirche gegenüber den weltlichen Institutionen als Gegenöffentlichkeit zu wirken. Das ist eigentlich ihre Aufgabe. Also ihre Aufgabe besteht nicht darin, den Affirmanten zu geben, das staatliche Schoßhündchen, das immer Ja-Ja bellt und die eigene Herde gewissermaßen einschüchtert, ja, nichts gegen den Staat zu denken oder zu sagen, oder gegen, ist ja nicht gegen den Staat, gegen die Entscheidung der Regierung, muss man sagen. Und da haben die Religionsgemeinschaften, aber auch die Wissenschaft und die Medien eine besondere Funktion. Und alle drei werden privilegiert vom Grundgesetz. Die Kirchen, die Wissenschaft und die Medien. Denen wird eine besondere Freiheit jeweils zugestanden. Und Oliver Lepsius sagt, das ist kein Zufall, sondern das ist eine moralische Verpflichtung dieser drei Gattungen, eine kritische Gegenöffentlichkeit zu bilden, um den Staat vor Einäugigkeit zu schützen. Ich zitiere aus diesem Aufsatz, er sagt, die Religionsgemeinschaften und die Wissenschaftsorganisationen sind mit besonderem grundrechtlichen Schutz ausgestattet, damit sie unbehelligt von den politischen Mehrheiten die Funktion von Gegenöffentlichkeiten erfüllen können. Sie folgen anderen Rationalitäten als der politische Prozess. Die Kirche muss nicht alle 4 Jahre wieder gewählt werden. Ja, und deswegen hat sie diese besondere Freiheit, aber auch die Verpflichtung zur Kritik. Und sie ist dazu in besonderer Weise ausgerüstet, weil sie auf einem metaphysischen Fundament steht, von dem sie ihre Ethik bezieht. Und jetzt überlegen Sie mal, was haben Wissenschaftsorganisationen, RKI und andere, wollen wir gar nicht vom Paul-Ehrlich-Institut sprechen oder von der Akademie der Wissenschaft. Sie haben alle apportiert und den Knochen ihrer Zustimmung der Regierung vor die Tür gelegt. Und denken wir an die Medien, da können Sie auch eine entsprechende Geschichte dazu erzählen. Also, verpflichtet wären Sie gewesen zum kritischen Reden. Und schauen Sie mal, nicht? Dieses Impfen ist Nächstenliebe. So hat es Kirsten Fährs als Weihnachtsbotschaft am Heiligabend 2020 gepredigt, was nicht verhindert hat, dass sie im November 24 zur höchsten Repräsentantin der EKD gewählt wurde. Oder viele Gemeinden, nicht, die das aufgestellt haben vor ihren Kirchen und Gemeindehäusern und die Leute in ihren Funk reingetrieben haben und sie moralisch mit der Bibel unter Druck gesetzt haben, wenn du das verweigerst, verweigerst du Nächstenliebe. Das hat diese Institution, die sich Kirche nennt, getan. Und das ist nur möglich geworden, weil sie sich quasi selbst säkularisiert haben, weil sie ihren eigenen Wahrheitsanspruch, auf dessen Basis sie hätten prüfen können und müssen, aufgegeben haben zugunsten der zivilreligiösen Dogmatik. Und man muss sagen, das ist auch vielen säkularen Beobachtern ja längst aufgefallen, etwa der Medienwissenschaftler Professor Norbert Bolz. Der hat mal gesagt, die EKD ist eine NGO mit angehängtem Second-Hand-Shop für Religiöses. Andere nennen sie nur noch Greenpeace mit Gesangbuch oder Greenpeace mit Handauflegung. Aber das beschreibt eben die Problematik. Und Jan Fleischhauer fügte vor einiger Zeit auf Focus.de hinzu, die EKD ist die größte politische Vorfeldorganisation, über die die Grünen verfügen. Zitat Ende. Also neben der Grünen Jugend gibt es auch die Grüne Kirche. So, das ist die Situation. Und das ist alles gewachsen auf dem Humus der Zivilreligion. Und nun hat das massive Folgen auch für das Grundgesetz. Denn wenn die Kirche nicht mehr das Grundgesetz an die Gründungsidee metaphysischer Art erinnert, nämlich die Verantwortung vor Gott, woher soll das Grundgesetz dann seine Kraft nehmen? Und eine der neu gewählten Verfassungsrichterinnen, Frau Kaufold, hat ja gesagt, wir werden das Recht dadurch gar nicht mal so sehr ändern, dass wir das Grundgesetz, dass wir den Text umschreiben, sondern durch die Praxis der Rechtsprechung, wie es ausgelegt wird, dadurch werden wir neues Recht schaffen, sagt Frau Kaufold. Das ist wenigstens ehrlich. Und wir müssen hier nochmal daran erinnern, dass es oft gesagt worden an das berühmte Böckenförde-Theorem. Böckenförde war Richter am Bundesverfassungsgericht 1983 bis 1996. Einer der profiliertesten, nachdenklichsten Verfassungsrichter, den Deutschland hatte. Aber wir hatten viele sehr, sehr mutige und auch sehr gegenüber der Politik sehr selbstbewusst auftretende Verfassungsrichter. Von ihm stammt ja diese berühmte These, der freiheitliche, säkularisierte Rechtsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er um der Freiheit willen eingegangen ist, oft zitiert und immer wieder in seiner Berechtigung erwiesen. Das heißt, Freiheit braucht eine übergeordnete, metaphysisch begründete Moral, eine Moral, die für alle gilt. Davon lebt der säkularisierte Rechtsstaat. Aber diese metaphysische Moral kann der Staat nicht selber verordnen, ohne seine Freiheit einzubüßen. Der Staat kann nicht sagen, ihr müsst christlich denken, ihr müsst euch an die 10 Gebote halten. Das kann der säkularisierte Staat nicht machen, weil er damit seine Freiheit einbüßen würde. Also das ist das Dilemma, das ist im Grunde genommen nicht aufzulösen. Das Grundgesetz braucht, es lebt von Voraussetzungen, braucht sozusagen eine Zustimmung zu einer metaphysisch begründeten Moral, aber diese metaphysische Moral kann der Staat nicht verordnen, weil er dann seine Freiheit einbüßen würde, weil er dann ja wieder zum Gesinnungsstaat wird. Das ist das Dilemma. Und darum kann das Grundgesetz ohne diese Voraussetzungen sich auch nicht selber schützen. Und das erleben wir. Wir erleben ein Grundgesetz, das sich nicht mehr schützen kann. Und das eben immer abhängig war von der Zusammensetzung seiner Richter. Aber da diese Zusammensetzung der Richter auch eine Beute der Parteien geworden ist gewissermaßen. Können Sie sagen, das war schon immer so? Ja, das stimmt. Aber in früheren Jahren haben die Parteien andere Leute dorthin geschickt. Da wurde ein Roman Herzog dorthin geschickt. Da wurde ein Udo Di Fabio dorthin geschickt. Da wurden die Brüder Kirchhoff dorthin geschickt. Da wurde Böckenförde dorthin geschickt. Und in dem Moment, wo es dann so geschieht, wie das Frau Merkel gemacht hat mit dem jetzigen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Das war ein Mitarbeiter, der war, glaube ich, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, ein ganz treuer Merkel-Mann. Und dann wurde alles versucht, um ihn in diese Position zu schieben. Noch mit einer etwas fragwürdigen Ausstattung mit einem Professorentitel und so. Da gab es ja auch seitens der Juristen viele Einwände gegen Habert. Aber es wurde alles überfahren und wir haben gesehen, wozu es geführt hat. Also, ich fasse es zusammen. Der Vormachtanspruch der Zivilregion kämpft auf breiter gesellschaftlicher Front gegen die alte Metaphysik, die auch von den Vätern des Grundgesetzes noch vorausgesetzt war. Und es wäre die Aufgabe der Kirche, für die alte Metaphysik zu kämpfen, für die Gültigkeit der 10 Gebote zu kämpfen. Und sie machen genau das Gegenteil, sie rechtfertigen deren Pulverisierung. Und das hat massive Folgen zuletzt, und damit kommen wir zum letzten Punkt, Sie haben es bald geschafft. Das hat massive Folgen für die Situation und Stellung des Individuums, das eben im Machtbereich dieser Zivilreligion lebt. Und das ist jetzt unser letzter Punkt, halten Sie durch, es gibt ein schönes Abendessen. Wir haben gesagt, Gesinnungsstadt statt Respublika, Erfüllungsgehilfe statt Wahrheitsgewissen, die Kirche, und beim Individuum wähle ich als Überschrift Servus statt Civis, also Sklave statt Bürger. Das ist etwas zugespitzt, gebe ich zu. Aber das ist letztlich die Folge. Ich erinnere an die Umfrage von Allensbach, die FAZ in Auftrag gegeben hat, Juni 2021. Eine Mehrheit fühlt sich gegängelt. Und wenn Sie mal mit Ihren Freunden reden, dann werden Sie merken, dass viele sich auch nicht mehr trauen, im Freundeskreis oder im Verein oder manche selbst am Stammtisch nicht mehr zu bestimmten brisanten Stellungen, Themen offen und unverblümt ihre Meinung zu sagen. Und wir sehen hier, wie dieses Instrumentarium der Einschüchterung Wirkung zeigt. Die Untertanen, und jetzt kommt's. Die Untertanen sollen nicht nur in Schach gehalten werden, sondern sie sollen am Ende mit Hingabe dafür eintreten, was der Herrscher von ihnen fordert. Und diesen Unterschied, liebe Brüder, müssen wir verstehen. Das ist der Unterschied auch zwischen diktatorisch und totalitär. Diktatorisch ist ein System, wo einer vorne steht und mit der Macht seines Militärs dafür sorgt, dass keiner aufmuckt. Totalitär ist viel schlimmer. Weil es bis hinein in unser Herz und unser Denken reicht. Das hat Hannah Arendt großartig beschrieben, auch diese Struktur. Das ist etwa das große Thema von George Orwells Roman 1984. Da setzt der Druck der Machthaber dort an, wo es am meisten wehtut und die stärksten Folgen hat, nämlich bei den Gedanken. Und deshalb auch bei unserer Sprache. Denn wir denken, wie wir reden. Wir reden, wie wir denken. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass der damalige Präsident des Verfassungsschutzes, Haldenwang, das ist noch gar nicht so lange her, Februar 24, gefordert hatte, bei den Beobachtungsbezielen seiner Behörde gehe es, Zitat, auch um verbale und mentale Grenzverschiebungen. Das ist wörtlich zitiert, keine Unterstellung. Es geht auch um verbale und mentale Grenzverschiebungen. Das heißt, wir als Verfassungsschutz, sagt hat Herr Haldenwang gesagt, fühlen uns auch so fürsorglich, sind wir dafür verantwortlich, wie unsere Bürger reden und denken. Das ist 1984. Einige haben das gemerkt, aber es hätte der Aufschrei eigentlich viel, viel lauter sein müssen. Und bei Orwell gibt es ja, Sie wissen das, sogar eine Gedankenpolizei. Das geht in diese Richtung. Und eine eigens von dieser Partei, von der Partei entwickelte Sprache, genannt Neusprech bei Orwell, mental und verbal. Und wie dieser Neusprech funktioniert, zeigen ja die drei Parolen, die bei Orwell am Wahrheitsministerium prangen. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Das sollen die Leute nachsprechen. Aber sie sollen es nicht nur nachsprechen, das Schlimmste ist, wenn sie es am Ende glauben. Und überlegen Sie mal, die Leute werden in eine Situation gebracht, dass sie sich daran gewöhnt haben, zunächst mal, das haben wir gerade in der Corona-Zeit sehr gut beobachten können, bestimmte Dinge zu sagen, öffentlich zu sagen, von denen sie eigentlich wussten, dass es nicht stimmt. Und sie zerstören sozusagen die Integrität des Denkens eines Menschen, wenn sie ihn ständig dazu bringen, etwas zu bekennen, was gegen seinen normalen Menschenverstand spricht und seine Wahrnehmung. Und je länger er das tut, umso mehr wird sozusagen die Fähigkeit überhaupt zur kritischen Reflexion zwischen des Verhältnisses zwischen dem, was ich sage und zwischen dem, was ich als Realität wahrnehme, je länger das dauert, umso mehr wird die Klarheit des Denkens zerstört und der Mensch völlig manipulierbar. Ich erinnere Sie daran, man hat ja in dieser Zeit, er hat gesagt, das medizinische Personal ist überlastet und die Stationen sind alle voll und die Armen und so weiter. Das mag ja an einigen Stellen so gewesen sein, an anderen nicht, aber die Krankenhäuser leer, das wissen wir auch heute. Das hatte verschiedene Gründe. Und dann hat man aber zeitgleich, während man von der sozusagen Überlastung der armen Ärzte und Pflegekräfte sprach, dann aus vielen Teilen der Welt diese Tanzvideos gesendet. Vielleicht erinnern Sie sich noch dran. Wo es dieses Ärzte- und Pflegerballett gab, in Zeiten, wo man eigentlich sowas gar nicht hätte aufnehmen können. Und plötzlich tanzten sie alle und hatten Choreografien einstudiert. Und von ganz unterschiedlichen Stellen der Welt aus. Da musste was orchestriert worden sein. Und das war auch wieder so ein Double Bind, wenn man es psychologisch formulieren will. Dass wir einerseits denken sollten, die Stationen fließen alle über und es gibt keinen Platz mehr in der Intensivstation. Und andererseits, ach wie wunderbar, sie tanzen und sie singen und sie freuen sich. Verstehen Sie, das ist dieses, dass man uns daran gewöhnt, dem Augenschein auch nicht mehr zu trauen und einer Vorgabe zu folgen, die dem offensichtlich widerspricht. Aber es ist die Macht der Zivilreligion, die mit ihren Mechanismen uns quasi in Orwellscher Weise manipuliert. Und das ist kein Kollateralschaden, sondern das ist einfach eine neue Definition des Zivis. Der Zivis unterwirft sich nicht nur äußeren Gesetzen, sondern er unterwirft sich am Ende auch in seinem Denken den Forderungen der Zivilregierung. Und das war in der DDR anders gewesen. Das sagen uns die Dissidenten auch immer wieder. Die sagen, wir wussten, was wir öffentlich zu sagen hatten. Aber wenn wir uns dann abends getroffen haben in unseren Wohnungen oder am Wochenende in den abgelegenen Dachas, dann haben wir geredet, wie wir wirklich dachten. Und uns war immer bewusst, das ist der Gegensatz zwischen dem, was wir wirklich denken und glauben und dem, was wir öffentlich sagen. Und genau diesen Gegensatz, diese heilsame kritische Differenz will die Zivilreligion zerstören, will sie platt machen. Und das ist totalitär in Vollendung. Hat Hannah Arendt viel dazu geschrieben. Also und das heißt, man hat die alte Metaphysik abgeräumt, jetzt dringt die neue Metaphysik in das Vakuum vor und besetzt es. Und davon sind eben nicht nur Einzelfälle betroffen, sondern hier vollzieht sich ein systemischer Umbruch. Und ich will Ihnen zum Schluss das noch sagen, weil das ein wichtiger Gedanke ist, um es zu verstehen. Und dann sind wir wirklich gleich durch. Ich wollte einen Vergleich mit unserem Bundeskanzler bringen, aber das erspare ich mir jetzt. Ich wollte sagen, man hat sich ja daran gewöhnt, es für normal zu halten, dass jemand was verspricht und es dann nicht hält. Aber ich möchte jetzt Ihnen dieses eine Grundprinzip noch sagen. Damit wir verstehen, das ist nicht eine Zufallsentwicklung, sondern das hat auch eine geistesgeschichtliche Grundierung. Entscheidender Wegbereiter, nach meiner Überzeugung, ich habe mich lange damit auseinandergesetzt, war die Philosophie der Postmoderne mit ihrer Behauptung, es gibt keine absolute Wahrheit, das wissen wir alles, es gibt keine höhere Instanz, vor der sich alle verantworten müssen, alles ist im Fluss, vor Feierabend, anything goes, alles möglich. So, einige haben darin ein Freiheitsversprechen gesehen. Sie haben gedacht, wenn das so ist, wenn anything goes, dann kann ja jeder denken und glauben, was er will, dann wird uns niemand mehr Vorschriften machen. Ist zwar nicht schön, weil wir ja glauben, dass es eine absolute Wahrheit gibt, aber wenigstens frei. In Wirklichkeit ist genau das Gegenteil eingetreten. Ich habe eine Zeit gebraucht, um diesen Mechanismus zu verstehen. Wo es offiziell keine moralische Autorität mehr gibt, wird ein System zwingend autoritär. Warum? Weil dann die stärksten Ellenbogen bestimmen, was gilt und was nicht. In dem Moment, wo es nicht mehr eine übergeordnete Instanz für alle gibt, wo Wahrheitsanspruch systematisch zerstört und lächerlich gemacht wird, und das ist die Essenz des Postmodernismus, gibt es keine moralische Autorität mehr. Und dann haben wir eben nicht mehr Freiheit, sondern dann gibt es keine Chance, was mal gerade sich so als Elite da präsentiert, auf übergeordnete Ansprüche zu verweisen. Dann kann sich der Schwache nicht mehr vor dem Stärkeren schützen mit dem Hinweis auf ein absolutes Gebot. Und dann gilt das darwinistische Gesetz des Survival of the Fittest. Der Stärkste überlebt. Und man kann ziemlich genau benennen, wem die stärksten Ellenbogen gehören, die sich beim Marsch durch die Institution glorreich behauptet haben und die den Kulturkampf in Deutschland eindeutig gewonnen haben. Und das sind die Bataillone des Neomarxismus der sogenannten Frankfurter Schule. Sie haben den Sieg davongetragen. Sie haben den Kulturkampf glorios gewonnen. Und es war eine Illusion zu denken, naja, DDR, Russland gefallen, Sowjetunion, jetzt wird Freiheit, der Sozialismus gewissermaßen ist ein für alle Mal entsorgt, dann ist das Gegenteil geschehen. Und den Kulturkampf haben die gewonnen. Und der Wegbereiter dafür war der Neomarxismus in Deutschland. Es ist bezeichnend, dass man dessen Geschichte, es gibt ein Standardwerk von Leuten, die das, ich finde, sehr nüchtern analysieren. Sie stehen trotzdem im Wesentlichen, nicht alle vielleicht von denen, die hier mitschreiben, auf der Seite des Neomarxismus, aber sie versuchen eine gute Beschreibung der Wirkungsgeschichte. Und sie haben die Entstehung der Frankfurter Schule nach dem Zweiten Weltkrieg beschrieben unter der Überschrift, das Buch ist ein Standardwerk, die intellektuelle Gründung der Bundesrepublik. Das war die intellektuelle Gründung der Bundesrepublik. Und der Neomarxismus hat sich durchgesetzt im gesamten Bildungssystem, im gesamten Universitätssystem. Ist unser Bildungssystem freier geworden? Im Gegenteil. Haben wir noch Wissenschaftsfreiheit an den Universitäten? Na, fragen Sie mal. Fragen Sie mal die Leute, die da arbeiten. Also, das ist eine Folge davon. Das heißt, die Postmoderne hat gewissermaßen das Vakuum geschaffen und in dieses Vakuum ist der Dogmatismus der Frankfurter Schule voll reingegangen und hat sozusagen den Kampf um das Überleben gewonnen. Der Stärkste überlebt. Und jetzt inzwischen haben die 68er und ihre Erben die meisten Schaltstellen besetzt. Also der jetzige amtierende Bundespräsident hat früher in einer kommunistischen Organisation, also als Presse, in einem kommunistischen Pressezusammenhang mitgearbeitet, der, soweit ich informiert bin, teilweise von der DDR mitfinanziert wurde. Herr Steinmeier, ja. Also das ist aber nicht schlimm. Darauf behaftet ihn auch niemand. Und weite Teile, Sie haben, und das ist Ihnen voll gelungen, Sie haben weite Teile des Großkapitals auf Ihre Seite gezogen. Schauen Sie mal, wir haben uns doch gewundert, warum viele Wirtschaftskapitäne so wenig sagen. Auch in der ganzen Corona-Sache. Wir haben gesagt, die sehen doch, dass ihre ganzen Strukturen zerstört werden. Genauso mit der Klimaideologie. Die sehen doch, was da geschieht. Mir hat neulich einer, der in Silicon Valley längere Zeit war und der große Firmen berät, gesagt, ach, erwarte doch da nicht. Die sind größtenteils auch feige. Und wenn man versucht, mit ihnen in dieses Gespräch zu kommen, weil jeder versucht, auf seine Weise noch vom Kuchen was abzubekommen. Subventionen und so weiter. Und sich nicht zu positionieren. Und denken Sie dran, dieser Verband der Familienunternehmer, der den Mut hatte zu sagen, und wir sind gegen die Ausgrenzung der größten Oppositionspartei, wie schnell die unter Druck gesetzt worden sind und Rückzieher gemacht haben. Zum Beispiel. Ja, nur so ein Beispiel. So, das heißt, man hat weite Teile des Großkapitals, man hat sogar den DFB total auf seine Seite gezogen. Der DDR ist ein willfähriges Instrument der Zivilregierung geworden. Das sehen Sie auch an seinen Präsidenten und so weiter. Das ist interessant. Und überlegen Sie mal, was hat man auf Joshua Kimmich Druck gemacht, der den Mut hatte, sich lange gegen diese sogenannte Impfung zu wehren. So, das heißt, Sie haben da wirklich durchgezogen und Sie haben keine Gefangenen gemacht, wenn man das mal mit dieser Metapher ausdrücken will. Und so haben Sie einen totalitären Fundamentalismus über uns gebracht, der nur noch eine Meinung für moralisch zulässig hält. Die Themen haben wir auch genannt, Gender, Klima, Homosexualität, Corona, Zuwanderung und so weiter. Abtreibung. Wir haben eine Situation, dass es vor wenigen Tagen eine Abstimmung gegeben hat. Eine Abstimmung ist noch kein Gesetz, aber eine Abstimmung gegeben hat im EU-Parlament, eine Resolution beschlossen, die den Zugang zu legalen Abtreibung als Menschenrecht bezeichnet. Ja, und man redet dann ja immer so beschönigend von reproduktiver Gesundheit als ein grundlegendes Menschenrecht und gefordert hat auch die uneingeschränkte Anerkennung von Transfrauen als Frauen. Diese Resolution wurde auch mit beschlossen von 16 EU-Abgeordneten der CDU und der CSU. Ein Christdemokrat hat sich der Stimme enthalten, nur die AfD und ein Parteiloser haben dagegen gestimmt. Verstehen Sie, das ist dieser Totalumbruch. Und das heißt, die neue Zivilregion entscheidet über Gut und Böse, über Gläubig und Ungläubig, über Erlaubt und Verboten. Sie entscheidet zwischen Teilhabe und Ächtung, zwischen den Anständigen und den Unanständigen. Und sie ordnet erstmalig in der Geschichte, und das hat unser Bruder Baral großartig herausgearbeitet, sie ordnet erstmalig in der Geschichte die christliche Ethik dem Unanständigen zu, dem Schmutzigen und dem Bösen. Das ist der Umbruch, verstehen Sie? Also es ist nicht nur so, ihr seid mittelalterlich, ihr seid überholt, ihr seid nicht auf der Höhe der Zeit, sondern man sagt jetzt, wenn du die christliche Ethik vertrittst, dann bist du ein Menschenfeind, dann bist du böse, dann bist du moralisch minderwertig und dann gefährdest du die Freiheit der Gesellschaft. Und auf dieser Linie fahren auch die Dokumentationen, die sogenannten Dokumentationen vom Bayerischen Rundfunk und vom WDR, die ich eingangs erwähnt habe. So, und jetzt kommt zum Schluss die Frage, worin besteht denn nun unsere Verantwortung? Worin besteht unsere Verantwortung? Ich muss das ja jetzt wirklich so eintüten, dass wir zügig zum Schluss kommen. Hier beginnt im Grunde genommen der nächste Schritt. Und ich möchte es zusammenfassen in einer zugespitzten These und zu sagen, wir brauchen einen im biblischen Sinne christlichen Kulturkampf. Wir brauchen einen christlichen Kulturkampf. Wir dürfen uns nicht zurückziehen. Wir haben gesehen, die Zivilreligion ist nicht zivil, sondern sie ist eher totalitär. Sie versucht, das Denken zu okkupieren. Und den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, bedeutet auch den guten Kulturkampf des Glaubens zu kämpfen, weil die Wahrheit unseres Herrn nicht teilbar ist. Man hat das ja versucht, von bestimmten christlichen Kreisen während der Corona-Zeit den Christen einen Freifahrtschein auszurichten, sie müssten sich zu all dem nicht äußern. Da wurde eine Erklärung herausgegeben im November 2020, Jesus im Zentrum. Und darin heißt es, ethisch falsche oder zweifelhafte Gesetze des Staates, die dem Christen aber die Möglichkeit lassen, richtig zu handeln, müssen nicht bekämpft werden. Zum Beispiel Scheidungsgesetze oder Ehe für alle. Ist auch ein Text, hinter dem unter anderem Wilfried Block steht. Und das ist auch der Geist, der aus seinem Leserbrief spricht. So. Und das hieße, übertragen auf die Nazi-Zeit, solange die Christen nicht eigenhändig die Juden in die Waggons nach Auschwitz reinsperren, solange sie nur daneben stehen und nichts tun, haben sie nicht die Verpflichtung, den Mund aufzumachen. Das ist die Konsequenz aus diesem ethischen Konzept. Und unser Herr hat uns was anderes gesagt. Er hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Er hat uns die Bergpredigt gegeben. Er hat nicht gesagt, solange ihr euch an das Evangelium haltet, könnt ihr alle anderen Dinge, die ich euch gelehrt habe, vergessen, sobald es staatlichen Druck gibt. Er hat uns an sein ganzes Wort gebunden. Und er hat uns beauftragt, für seine ganze Wahrheit einzutreten. Und dazu gehört eben auch das weite Feld der Kultur. Und deshalb dürfen wir dieses Feld nicht freiwillig aufgeben. Luther hat es so formuliert, wenn ich auch mit der lautesten Stimme und klarsten Darlegung jedes Stück der Wahrheit Gottes bekenne, mit Ausnahme jenes Punktes, den die Welt und der Teufel im Moment gerade angreifen, dann bezeuge ich nicht Christus, wie lautstark auch immer ich mich zu ihm bekenne. Die Treue eines Soldaten beweist sich da, wo gerade der Kampf wütet. Außerhalb des Kampfes an der Front standhaft zu sein, ist nichts anderes als Flucht und Schande, wenn man am entscheidenden Punkt zurückweicht. Und Francis Schaeffer hat das in den 70er Jahren in seinem grandiosen Wie können wir denn leben vorausgesagt. Er hat gesagt, viele christliche Vereinigungen werden so lange den Mund halten und alles hinnehmen. Er hat diese Entwicklung sehr klar vorausgesehen aufgrund der geschichtlichen Gesetzlichkeit gewissermaßen. Er hat gesagt, sie werden so lange die Klappe halten, wie sie hinter ihren verschlossenen Türen ihre Gebetsversammlung noch halten können. Und solange man ihnen das lässt, solange sie folgenlos predigen können, wo ihnen von außen keiner mehr zuhört, alles okay. Halten wir sie friedlich. Und sie werden sich darauf einlassen. Jetzt schauen Sie mal zurück auf die Jahre 20 bis 22, was da geschehen ist. Und deswegen brauchen wir auch an dieser Stelle eine Aufarbeitung, die noch lange nicht abgeschlossen ist. Deswegen bin ich so dankbar gewesen, dass es diese Debatte gab dann in Idea, dass sie dadurch wieder aufgewühlt wurde. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass das passieren könnte, weil unsere Gemeinden nicht vorbereitet sein werden auf ähnliche Vorgänge, wenn sie diese Situation nicht aufarbeiten. Wir brauchen das. Und wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, zu den uns herum verbreiteten Lügen, auch etwa zur Sexualethik, zu schweigen oder uns weitgehend damit zu arrangieren. Schauen Sie, wenn wir wissen, wenn wir unseren Kindern das vorleben, du musst nur die Klappe halten, werd nicht auffällig, mach dir keine Schwierigkeiten. Was bedeutet das für ihr Wahrheitsgewissen? Und ich will das noch einmal sagen, der Kampf ist längst zu uns gekommen. Wir können uns das gar nicht aussuchen. Wir können nicht sagen, wir wollen diesen Kampf nicht, wir wollen uns um. Der Kampf ist längst da. Man hat uns teilweise vorgeworfen, wir würden uns einmischen in die Politik als Gemeinde. Nein, die Politik hat sich in unsere Gemeinde eingemischt. Die Politik wollte uns vorschreiben, ob wir Gottesdienst feiern dürfen oder nicht. Die Politik wollte uns vorschreiben, ob wir zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus singen oder nicht. Der Kampf ist längst zu uns gekommen und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können vor diesem Kampf fliehen in die weitgehende Unsichtbarkeit und Unhörbarkeit, und viele versuchen das. Wir können uns gegenüber den Blockwarten der Zivilreligion als brave, harmlose Mitspieler darstellen. Wir machen euch keine Probleme, und viele Christen haben es so getan. Sie sagen, lieber Staat, was sind wir dankbar für deine Fürsorge, dass du uns hier einsperrst in unsere Kirchen. Wir werden dir immer treu sein. Es gab solche Stellungnahmen. Natürlich nicht ganz so zugespitzt, wie ich es jetzt formuliert habe, aber es gab sie in der Substanz. Und es gab sie auch zur Zeit des Nationalsozialismus. Noch in den Jahren, als sich längst die bekennende Kirche gebildet hatte, gab es solche Stellungnahmen, zum Beispiel auch, nicht nur, auch aus den Kreisen der Brüdergemeinden, wo aufgefordert wurde, Hitler treu zu sein. Und der Missbrauch von Römer 13. Wir können das so machen. Oder wir können den Geisteskampf aufnehmen und ihn führen mit den scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit, wie Spitter sind. Gewaltlos, aber wirkungsstark. Weil Gottes Wort und Gottes Wahrheit stärker sind als alle menschlichen Manöver. Und damit kommt uns eins entgegen. Dabei kommt uns eins entgegen, dass der Kampf zuvörderst um das Denken tobt. Und hier sind wir gut gerüstet. Hier sind wir bestens gerüstet mit der Weltdeutung des Schöpfers und mit der Ausstattung mit dem Heiligen Geist. Und darum brauchen wir die Bereitschaft dazu, den Mut, uns nicht aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, auch unsere Zeitgenossen nicht vorzeitig abzuschreiben. Wir bewahren Gottes Wort nicht für bessere Zeiten auf und verbergen uns jetzt irgendwo im Untergrund. Wir müssen nicht ein Kulturgut schützen, sondern wir dürfen Gottes Wort weitergeben, das keinen Schutz braucht. Einen Löwen muss man nicht beschützen, wie Spurgeon gesagt hat. Mach die Tür auf und lass den Löwen raus. Er wird schon auf sich selbst aufpassen. Und mit diesem Vertrauen dürfen wir die christliche Wahrheit verkündigen. Und ich möchte schließen mit einigen Versen aus Psalm 96. Meine Frau und ich haben das heute Morgen gelesen beim Beten und haben wir gedacht, das ist eigentlich genau die Message, die wir brauchen im Zusammenhang dieser Analyse. Psalm 96, singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt, singt dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil, erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern, denn der Herr ist groß und hoch zu loben und mehr zu fürchten als alle Götter, auch die Götter der Zivilreligion. Denn alle Götter der Völker sind Götzen. Aber der Herr hat den Himmel gemacht. Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Und wie gesagt, das muss raus an die Öffentlichkeit, Vers 7. Ihr Völker, bringt da dem Herrn Ehre und Macht, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringt Geschenke und kommt seine Vorhilfe. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck, es fürchte ihn. Alle Welt, sagt unter den Heiden, Der Herr ist König. Nicht kein König außer dem Kaiser, sondern der Herr ist König, sagt es unter den Heiden. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was da drin ist, das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist, sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt. Denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit Wahrheit. Das ist die einzig realistische Machtoption. Ich darf noch beten. Allmächtiger, heiliger Gott, wir beten dich dafür an. Du bist der Herr, du bist der König. Und du hast diese Welt und unser Land und unser Leben und unsere Gemeinden in deiner allmächtigen Hand. Ach Herr, und so suchen wir deine Zuflucht. Wir suchen die Zuflucht bei dir allein, angesichts der dramatischen Entwicklung, die wir um uns herum beobachten müssen. Und wir bitten dich, lass uns treu sein. Lass uns bereit sein, immer wieder Tag für Tag diesen Kampf anzunehmen, Herr. Nicht im Vertrauen auf unsere eigene Klugheit oder unsere eigene Stärke, damit wäre es nicht weit her, sondern im Vertrauen darauf, dass du der Herr bist, der regiert, vor dem sich alle Völker beugen müssen. Und der unser zerbrechliches Leben und das zerbrechliche Leben auch unserer Lieben in seinen Händen hält. Herr, so lass uns gehorsam die nächsten Schritte gehen. Danke, dass du versprochen hast, dass du niemanden überforderst, der dir folgen will, Herr. Und gib uns Weisheit und Mut. Schütze unser Land. Herr, die Entwicklung, über die wir gesprochen haben, betrifft ja nicht nur unser Land. Sie ist letztlich global. Ach, erbarme dich. Und danke, dass du zum Ziel kommst und dass wir einmal in deiner Herrlichkeit dich ewig loben werden und uns freuen über deinen Sieg, Herr. Und du hast versprochen, du hast gesagt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Und dass wir gewiss sein dürfen, wie es Paulus am Ende des 1. Korinther 15 schreibt, dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn, Herr. So lass uns treu arbeiten und segne auch die Geschwister hier, dass sie fröhlich in dieser Treue vorangehen. Amen.